Herzlich willkommen, ich freue mich, euch zu sehen. Ich muss mich zuerst umgucken, wen ich von euch kenne, wen ich nicht kenne, ja, alles gut. Und auch ihr an den Bildschirmen. Herzlich willkommen. Das Predigtthema für heute Morgen habe ich genannt, eine unbegreifliche Umarmung. Umarmung, das habe ich in der Monatskalender gelesen. Umarmungen sind ja momentan höchst kritisch zu betrachten. Aber ich habe das Thema eine unbegreifliche Umarmung in die Reihe gesetzt unserer Jahreslosung. Wisst ihr noch, wie die heißt? Lass uns nicht vergessen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Am 21. Januar diesen Jahres war Weltumarmungstag. Ist euch das aufgefallen? Wenn nicht, wundert es mich nicht. Wenn nicht, wundert es mich überhaupt nicht. Denn die WHO, die rät uns ja momentan in Zeiten von Corona davon abzulassen. Aber es war trotzdem, jedes Jahr am 21.01. ist Weltumarmungstag. Mittlerweile verniedlichend auch Weltknuddeltag genannt. Ich habe ja ganz zu Anfang habe ich ein Bild gezeigt, da war so ein kleines Kind drauf. Gell? Und wenn man so ein kleines Kind hat, da ist gar kein Problem, so ein kleines Kind zu knuddeln, in den Arm zu nehmen, ihm unsere ganze Liebe zu schenken. Aber ich denke, manchmal ist es auch eine Frage, wer es ist, ob ich jemand gerne in den Arm nehme oder nicht. Jesus erzählt uns mal ein Gleichnis, das uns als Zuhörer aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 15 sehr gut bekannt ist. Durch dieses Gleichnis, das da berichtet wird vom verlorenen Sohn, werden wir verstehen, warum Evangelium, griechisch Evangelion, gute oder frohe Botschaft genannt wird. Lukas 15 gehört zu den bekanntesten Texten der Bibel überhaupt. Luther sagt, wenn die ganze Bibel verloren ginge und nur noch dieser Text erhalten bliebe, wäre alles gerettet. So wichtig, so gehaltvoll hat Luther diesen Text genannt. Und ich nehme an, dass auch die meisten von uns diesen Text fast auswendig kennen. Aber ich möchte euch bitten, jetzt gedanklich bitte noch nicht zum Mittagessen zu gehen. Also gedanklich bleibt aber noch ein bisschen da, denn ich habe die Hoffnung heute, dass uns dieser Text neu herausfordern wird. Meine erste Beobachtung in diesem Text ist, es ist die Liebe des Vaters zu seinem jüngsten Sohn in Vers 11 bis 24. Der Text beginnt ja, dass ein Vater zwei Söhne hat. Der Jüngere fordert, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Wir wissen, dass dem jüngeren Sohn das Erbteil erst dann zustand, wenn der Vater verstorben ist. Das ist auch heute noch nicht anders. Die Tatsache, dass er zu Lebzeiten sein Erbteil forderte, das bedeutet im Grunde nichts anderes als, Vater, ich habe absolut keine Lust mehr auf zu Hause. Ich will raus hier. Das Einzige, was mich hier noch interessiert, ist deine Kohle. Vater, gib mir jetzt schon, was mir einmal gehören wird. Zu Jesu Zeiten war Sohnverhalten dieses Sohnes, also schlicht undenkbar. Es ging gar nicht. Aber wisst ihr, was noch viel krasser ist als die Forderung des Sohnes seinem Vater gegenüber? Es war die Reaktion des Vaters. Es heißt, wir lesen dann, und er teilte Hab und Gut unter sie. Jesu Zuhörer, die müssen sich die Ohren zugehalten haben, zu denen dieses Gleichnis berichtet wird. Ein Sohn, der zu Lebzeiten des Vaters nach dessen Erbteil fragt, ja, einfordert, ist eigentlich ein idealer Kandidat, um in den Hintern getreten zu werden oder enterbt zu werden. Aber der Vater, heißt es, teilte Hab und Gut unter sie. Hier sehen wir, was rechte biblische Vaterliebe ist. Er ließ seinem Sohn seinen Willen. Und alle Pädagogen heute, die schreien jetzt auf und sagen, es geht gar nicht. Man kann den Kindern nicht immer alles gestehen. Man muss doch auch Grenzen ziehen. Aber dieser Vater hat anscheinend diese Grenze nicht gezogen. Aber er durchlebte trotzdem Schmerz, Verletzung, abgelehnte Liebe, ohne bitter zu werden. Und wir lesen hier auch, ohne auszurasten. Eine weitere Beobachtung. Das griechische Wort für Hab und Gut, dieses Wort bedeutet, das kennen wir gut, das heißt Bios. Kennen wir von der vom Biologieunterricht in der Schule. Bios kann Leben bedeuten, deswegen haben wir ja einen Unterricht. Aber es kann auch etwas bedeuten, das Leben erhält. Dann hat es eine leicht andere Bedeutung. Man kann dann übersetzen, dass der Vater das zum Leben Notwendige oder sein Leben unter sie teilte. Dass dieser Vater sein Leben unter die Söhne teilte. Wir denken an das Abendmahl. Wir denken bei Erben fast immer an Geld oder an Grundbesitz, weil wir einfach in dieser Kultur leben in Deutschland. Das Erbe damals bestand aber fast immer aus Land. Land war nichts, was man eben mal geben oder verschenken konnte. Im Verständnis der Menschen im Orient gehörten die Bewohner zum Land und nicht das Land dem Bewohner. Da war es gerade andersrum von der Denke. Das Land definierte auch, wer sie waren. Je nachdem, ob sie aus dem Irak, aus dem heutigen Irak kamen oder aus Judäa oder aus Israel. Das Land definierte ihren Status und ihre Identität. Folglich, als der Vater im Gleichnis das Erbteil gab, gab er das, was ihn selbst ausmachte. So weit müssen wir denken. Er gab unter seine Söhne das, was ihn selbst ausmachte. Und er war dann bereit, in den Dreck gezogen zu werden. Für Jesu Zuhörer war das ein Skandal. Wie kann ein Vater sich so verhalten? Das ist undenkbar. Es war unerhört, dass ein Vater so etwas tat. Der macht sich doch angreifbar. Sein Ruf steht auf dem Spiel. Ja, sein Leben steht auf dem Spiel. Wir lesen weiter, dass der jüngere Sohn sein Erbteil zu Geld machte und in ein fernes Land zog. Und dort haut er alles auf den Kopf, bis eine große Hungersnot kam, eine Rezession kam, eine Inflation kam, dann war Ende Gelände, dann war das Geld verprasst. Von da an ging es nur noch bergab mit diesem jüngeren Sohn. Er wurde Schweinehirte, was für Hörer und Israel, Israeliten natürlich schlimmer war, als heute würde man sagen, das ist schlimmer wie bei der Müllabfuhr arbeiten. Schweinehirte sein. Es ging so weit, dass der Sohn neidisch auf die Schweine wurde, weil die wenigstens jeden Tag zum Fressen hingeworfen bekamen, während er hungern musste. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr schon mal Bettler beobachtet? In Stuttgart oder vielleicht hier in Göppingen, die in der Mülltonne wühlen, um etwas Essbares zu finden? Oder eine Flasche, die noch Pfand bringt, um sie dann abzugeben, sie zu Geld zu machen? Habt ihr mal solche Leute beobachtet? Die sind sich nicht mehr zu schade, im Mülleimer zu wühlen. So weit sind sie runtergekommen, in ihrer Würde, in ihrem Selbstbewusstsein. So ging es diesem jüngsten seiner Söhne auch. Spätestens jetzt stellt er fest, dass sein Leben nicht so gelaufen ist, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Da ging er in sich, heißt es von dem Sohn, und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe hier vor Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner oder Müllabfuhrleute oder wie auch immer wir das übersetzen heute. Er kehrt um und dann treibt er sie nach Hause. Seine Motivation war aber nicht so heilig, wie wir das oft denken. So bußfertig, wie wir das oft denken. Seine Motivation, sind wir ehrlich, war, er hat Hunger gehabt. Ganz profan, er hat Hunger gehabt. Er wollte nicht länger im Müll wühlen und Loser seiner Gesellschaft sein. Da wurde er zum ersten Mal in seinem Leben wirklich ehrlich, ehrlich zu sich selber. Die Einsicht war, dass sein Leben oder ein Leben als Tagelöhner bei seinem Vater besser war, weil die jeden Tag ihr Essen bekamen, als aller Spaß in der Fremde. Der Sohn wusste, dass jedes Recht in seiner Familie dann wieder aufgenommen zu werden, dass er dieses Recht ja im Grunde genommen schon verwirkt hatte. Er wollte daher als unterster Knecht angestellt werden mit dieser Logik. Ich werde nie in der Lage sein, den Mist, den ich angerichtet habe, wieder gut zu machen. Und wenn ich hier als Tagelöhner schufte, dann kann ich wenigstens etwas meiner Schuld wieder gut machen. Das war sein Plan. Und jetzt lesen wir kurz den Text, der dann in Lukas 15 steht. Und als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er fiel ihm um den Hals, er umarmte ihn. Darum geht's. Die Tatsache, dass der Vater ihn von Weitem sah, zeigt auch, dass der Vater auf ihn gewartet hat. Im Fenster stand, in der Tür, im Türrahmen stand und immer wieder geschaut hat, ob der Sohn wieder nach Hause kommt. Der Vater wartet auf den Sohn. Und als er noch weit entfernt war, sah ihn der Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und als er die traurige Gestalt sah, jammerte es ihn. Das Jammerte, das ist Lutherdeutsch. Aber der griechische Text sagt eigentlich noch ein viel gewichtigeres Wort als jammerte ihn. Es heißt, dass sich beim Vater die Eingeweide umdrehen. Mitleid pur, Empathie in Höchstform, die Eingeweide umdrehen. Hier war der Vater, der litt wie ein Hund, würde man heute sagen, weil er seinen Sohn leiden sah. Der Sohn, der ein Drittel des Besitzes auf den Kopf gehauen hat und der danach zu Recht bei den Schweinen gelandet ist, erweckt beim Vater echtes Mitleid. Nicht Zorn. Wir würden denken, jetzt hat er das ganze Geld auf den Kopf gehauen, für das ich mein ganzes Leben lang sauer gearbeitet habe. Schied ihm recht. Nein, die Eingeweide, heißt es, drehten sich in ihm um. Und dann rannte der Vater auf seinen Sohn zu, lesen wir. Dann rannte er auf ihn zu. Männer im Mittleren Orient, das wissen wir, die rennen nicht. Kinder und Frauen, die rennen vielleicht, aber Männer, die schreiten, die rennen nicht. Es war einfach unter ihrer Würde. Um zu rennen, mussten die Männer ja ihr Gewand, die hatten ja damals noch ein Gewand, mussten ihr Gewand hochheben. Und liebe Männer, wenn man dann die Beine frei macht, was sieht man dann? Unsere horrige Füße. Das ist natürlich ein nicht so edler Anblick. Und deswegen war es den Männern damals auch peinlich, das so zu machen. Sie rannten nicht, sondern sie schreiten voran. Es war für sie undenkbar, da zu rennen. Doch der Vater rannte, wohlwissend, wie er sich dazu Witzfigur machte, auf den verlorenen Sohn zu, umarmte ihn und küsste ihn, heißt es da. Das ist die Liebe des Vaters, kann ich euch sagen. Eine Theologin sagte mal, am Ende der Suche und der Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung. Genau diese Umarmung ist diesem Sohn geschehen, geschenkt bekommen, hat er sie vom Vater. Die Energie, die den Sohn nach Hause treibt, ist auch diese Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Der Sohn sagt zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Da war die Erkenntnis, da war die Einsicht. Ich habe mich da total verrannt, total verlaufen im Leben. Weiter scheint der Sohn in seiner Rede nicht gekommen zu sein, weil sofort fällt ihm der Vater ins Wort und sagt, bring schnell das beste Gewand her, sagt er zu seinen Bediensteten und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Ein Fest sollte gefeiert werden. Und das beste Gewand soll dem Sohn angezogen werden. Das beste Gewand waren die Kleider des Vaters. Der jüngere Sohn war ja als Schweinehirte nach Hause gekommen. Und nun wird er mit der Würde des Hausherrn begleitet. Das ist schon erstaunlich. Und es heißt, er bekam einen Ring an seine Hand. Ringe waren damals dazu gedacht, um Verträge abzuschließen, um Briefe zu versiegeln. Er hatte damit auch diese rechtliche Position wieder bekommen. Es war ein Zeichen, dass er völlig, eigentlich als Sohn wieder völlig in die Familie aufgenommen wurde, mit allen Pflichten und Rechten. Und er bekam Schuhe an die Füße. Schuhe, damals war es so gewesen, dass die Tagelöhner, die Arbeiter von der Straße, die hatten gar keine Schuhe. Schuhe hatten die edleren Herren. Die Knechte mussten barfuß gehen. Freie Männer hatten Schuhe, aber nicht Knechte. Der jüngere Sohn ist gekommen, um als Tagelöhner zu schuften. Aber die Liebe des Vaters setzte ihn wieder als Sohn ein. Das ist schon erstaunlich in dieser Geschichte. Und nun organisiert der Vater ein richtiges Volksfest, habe ich mir dabei gedacht. Und das ist so wie Weihnachten und Neujahr zusammen. Da wurde richtig Party gemacht. Das gemästete Kalb wurde geschlachtet und dann wurde gefeiert, und zwar richtig. Das Fest war ein Ausdruck für die unglaubliche Freude, die der Vater empfand, als der verlorene Sohn wieder heimgekehrt ist. Doch wir entdecken etwas weiteres an dieser Geschichte. Da ist zum einen diese Riesenparty, die der Vater gefeiert hat, als sein Sohn nach Hause kam. Doch wir entdecken, dass diese Geschichte weitergeht. Sie endet hier nicht, erstaunlicherweise. Es war die Liebe des Vaters auch zu seinem älteren Sohn. Vers 25 bis 32. Bevor ich da einsteige zu dem älteren Sohn, muss ich noch eins klären. An wen wendet sich denn dieses Gleichnis überhaupt? Wer waren die Adressaten? Wer war die Zielgruppe? Unser Text gibt uns nämlich Hinweise, dass der ältere Sohn genauso verloren war wie der jüngere Sohn. Das ist das Erstaunliche an dieser Geschichte. Der ältere Sohn weigerte sich, am größten Fest seines Vaters nämlich teilzunehmen. Der ältere Sohn kam gerade von der Arbeit nach Hause, heißt es da. Und nahe am Haus hört er, hey, da ist aber heute was los, da ist Musik, da wird getanzt. Und das muss ihm natürlich suspekt vorgekommen sein, weil er wusste ja vorher nichts davon. Der Vater hat es nicht angekündigt. Und er ruft einen Knecht zu sich herbei und sagt, hey, was ist denn hier los bei uns zu Hause? Und der antwortet, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Und nun, wie reagiert der ältere Bruder darauf? Hat sich gefreut? Die Tränen sind geflossen? Nein, das Gegenteil. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Der Vater feiert das größte Fest seines Lebens aus Freude darüber, dass er seinen jüngeren Sohn wieder hat. Und der Ältere, der weigert sich, an der Freude des Vaters hier teilzuhaben. Und irgendwann wurde es bekannt, dass der ältere Bruder daheim war. Der stand noch draußen, während drin gefeiert wurde. Und das geht eigentlich im antiken kulturellen Umfeld überhaupt nicht. Es war eine Blamage für den Vater, dass sein ältester Sohn nicht am Fest teilnimmt, dass er sich distanziert, dass er draußen steht, dass er sagt, nicht mit mir. Das war eine Blamage, das war ein Affront gegenüber dem Patriarchen, dem Hausherrn. Es war eine öffentliche Demütigung seines Vaters. Das wäre als Grund schon wieder ausreichend gewesen, ihn zu enterben und ihm einen Fußtritt zu verpassen. Aber, was lesen wir hier im Text? Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Nicht er kommandierte ihn, nein, er bat ihn. Wir erfahren, der ältere Sohn scheint den Reichtum des Vaters mehr zu lieben als den Vater selbst. Und wie reagierte nämlich der ältere Bruder auf die freundliche, das heißt, er bat ihn, Bitte des Vaters. Er antwortete aber und sprach, heißt es zu seinem Vater, Siehe, er sagt nicht Vater, sondern er sagt siehe. Das heißt so viel wie, jetzt hören wir mal zu. Jetzt hören wir mal zu, was ich dir jetzt zu sagen habe. Und er sagt, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie, merkt er, das zweite Wort, nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der ältere Bruder ärgert sich, dass sein Vater das gemästete Kalb geschlachtet hat. Der ältere Bruder regt sich darüber auf, über so ein Fest, das anlässlich seines jüngeren Bruders gefeiert wurde. Das gemästete Kalb, das ist jetzt schon das dritte Mal, wenn wir diesen Text genau lesen, dass über dieses gemästete Kalb geschrieben ist. Was hat es mit diesem gemästeten Kalb auf sich? Wir können es nur verstehen, wenn wir uns in die Lage des antiken Israels hineinversetzen. Die Menschen damals, die hatten natürlich nicht jeden Tag Fleisch wie wir in Deutschland. Da gab es auch kein Veggie Day. Ja, da war's. Da war jeden Tag Veggie Day. Weil sie wenig Fleisch hatten. Fleisch war eine Delikatesse. Das teuerste und beste Fleisch war das Kalbfleisch. Das gemästete Kalb. Und wenn es geschlachtet wurde, dann war es ein ganz besonderer Tag. Dann war es ein Riesenfest. zu dem auch oft das ganze Dorf dazu eingeladen wurde. Das, wo sie satt werden konnten, wo sie mal so richtig sich den Bauch füllen konnten. Und der Ältere meinte, Vater, wenn du feiern willst, dann kannst du zum McDonald's gehen, dann kannst du vielleicht 2 Hamburger holen und eine Cola Light, das ist genug für den jüngeren Sohn, für den jüngeren Bruder. Was zeigt das über den älteren Sohn, weil er sich so aufregt? Wenn er sich so über das gemästete Kalb ärgert? Genau wie beim jüngeren Sohn war der Vater für ihn nur Mittel zum Zweck. Auch der ältere Sohn, für ihn war der Vater nur Mittel zum Zweck. Genau wie der jüngere Sohn wollte auch er den Vater eigentlich nur ausnützen. Er hat es auf das Erbteil abgesehen. Der ältere Sohn hat nicht das geringste Verständnis für die Freude, für das Herz, für die Liebe des Vaters empfunden. Vers 30 heißt es, nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, er sagt nicht mein Bruder, nein, er sagt dieser dein Sohn, so weit hat er sich schon distanziert von seinem Bruder, der dein Erbteil mit Huren verprasst hat, so desto schlimmer und härter, und kennt man es gar nicht ausdrücken, mit Huren verprasst, schon mal am Deutschen fällt einem das schon auf, das brummt so richtig. In diesem Wort zeigt der ältere Sohn deutlich, was er über seinen Bruder denkt. Dieser dein Sohn könnte genauso gut übersetzt werden, der nichts nutzt, der Versager, der Loser, mit dem ich nichts anzufangen und mit dem will ich auch nichts zu tun haben. Aber der Vater liebte den Heimkehrer, der ältere Sohn, der verachtete ihn. Die Heimkehr, das in seinem Vater grenzenlose Freude auslöste, machte ihn wütend und machte ihn zornig. Eigentlich war ihm das Herz des Vaters auch völlig egal, wie er empfunden hat, war ihm wurscht. Seine Beziehung zu seinem Vater war ein einziges Dilemma. Die Folge war, dass seine Beziehung zu seinem Bruder scheitern musste. Gab der Vater dem älteren Sohn, gab er ihn nun auf? Schauen wir Vers 31 an. Da heißt es, mein Sohn, sagt zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot. Und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der Vater verwirft den älteren Sohn nicht. Stattdessen sagt er zu ihm, mein Sohn. Das griechische Wort für Sohn wechselt nun. Vorher war es Sohn, Sohn. Und nun wechselt es in dieser Anrede von Sohn auf Huios, heißt es im Griechischen. Und das bedeutet so viel wie mein Kind. Mein Kind ist die zärtlichste Anrede für seinen älteren Sohn. Und dadurch offenbart der Vater erneut seine Liebe zu ihm. Der Vater hatte auch seinen älteren Sohn noch nicht aufgegeben. Und danach endet die Geschichte abrupt. Die fällt richtig hier runter. Wir erfahren nicht, wie es weiterging. Wir erfahren nicht, wie der ältere Sohn reagiert hat. Wie er sein Leben weitergeführt hat. Ob er sich entschuldigt hat bei seinem Vater, erfahren wir nicht. Die Frage für uns ist auch, wenn du diese Geschichte hörst, mit wem dieser beiden Söhne identifizierst du dich? Mit dem jüngeren Sohn? Mit der Erkenntnis, ich habe mein Leben verbockt? Oder mit dem älteren Sohn? Die Zuhörer Jesu, das ist interessant, waren Zöllner und Sünder. Pharisäer und Schriftgelehrte, so heißt es, Kapitel 15, Verse 1 und 2. Die Zuhörerschaft, die Zielgruppe waren Zöllner und Sünder, die Randgruppe der Gesellschaft und Pharisäer und Schriftgelehrte, damals die Elite, möchte ich fast sagen, der Gesellschaft. Ich kann mir denken, dass diese Geschichte ganz unterschiedlich gehört wurde, je nachdem, zu welcher von den beiden Gruppen du gehört hast. Ist auch heute noch so, wie wir diese Geschichte vom verlorenen Sohn hören, hängt damit zusammen, wo wir uns zugehörig fühlen. Die Menschen damals dachten beim Zuhören dieser Geschichte, wer ist drinnen und wer ist draußen? Versteht ihr? Vielleicht dämmert es ihnen, dass beide Söhne in der Geschichte Verlorene waren. Jesus lehrt hier eine neue Definition von Sünde und das brachte die Frommen damals mächtig durcheinander, hat sie ärgerlich gemacht. Die frommen Hörer dachten, Huren und Brassen, das ist Sünde. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, haben wir Musiker früher immer gesagt, das ist Sünde. Da wissen wir gleich Bescheid. Ja, und das passte auf diesen jüngeren Sohn in dieser Geschichte. Sie selbst, sie waren regelmäßig im Gottesdienst. Sie opferten, sie lasen Gottes Wort und sie diskutierten darüber. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Aber sehen wir den älteren Sohn in der Geschichte? Der wollte durch eigene Gerechtigkeit. Ich aber hab daheim geschafft und der Junge da, der war immer draußen und alles verprasst. Die Zuhörer der Frommen damals, die wollen durch ihre eigene Gerechtigkeit und Frömmigkeit, dadurch wollen sie den Vater beerben. Das war ihre Leistung, die sie vorbrachten. Doch Jesus lehrt, was Sünde im Kern ist. Zielverfehlung. Der jüngere Bruder hat das Ziel, Sohn zu sein, verfehlt. Das ist uns alle klar. Das kapiert jeder, der diese Geschichte liest. Er ging in die Irre und knallte wirklich auf den Boden der Realität auf, als alles Geld weg war. Die eine Möglichkeit, sich vom Vaterhaus ist also, sich zu entfernen, ist, sich vom Vaterhaus loszusagen und sein eigenes Ding zu machen, Gott einen guten Mann sein zu lassen. Das ist eine Möglichkeit. Aber die zweite Möglichkeit ist, es gibt Menschen, die Jesus als Retter ablehnen. Die eine Möglichkeit ist, durch sein eigenes Leben sich selbst gerecht zu machen. Die eine Möglichkeit ist, Gott, sich selber an der Nase rumzuführen. Und das andere ist, ich bin schon gut und scheue niemanden zu sagen. Ich brauche Jesu Gnade nicht. Ich habe ja immer gut gelebt, mich nie schuldig gefühlt. In dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, sagt er, ihr seid beide verloren. Ihr habt beide auf das falsche Pferd gesetzt, ja. Ihr habt beide dieses Ziel, das Gott mit uns hat, verfehlt. Weil du kannst nicht durch eigene Werke bei Gott letztendlich dich beliebt machen. Das geht nicht. Die Frage für uns ist, welche Art von Sohn bist du? Jüngere Söhne erkennt man leicht. Die wachen halb morgens im falschen Bett auf. Ältere Söhne haben ein anderes Problem. Sie vergleichen sich gerne mit anderen. Vergleichen. So viele Jahre habe ich gedient. Und du? Sie führen ein Leben zwischen Herabschauen und Selbstverdammnis. Sie gucken auf die andere runter, das sind die, die auf der Straße sind. Und dann entdecken sie an sich selber, dass sie auch nicht immer perfekt sind. Und dann geißen sie sich mit Selbstverdammung. Sie führen ein Leben und dienen Gott nur aus Pflicht und nicht aus Liebe. Das griechische Wort verdienen heißt eigentlich so viel wie Sklave sein. Es gibt Christen, die ihre Nachfolge sklavisch leben. Meinen damit Gott zu gefallen. Die Frage an uns ist heute Morgen, und das ist ein bisschen heftig, das gebe ich zu. Warum dienst du Gott? Aus Pflicht oder aus Liebe? Ja. Gott ist anders. Er ist wie der Vater in der Geschichte. So präsentiert er sich durch dieses Gleichnis von Jesus. Er präsentiert sich wie der Vater, der seine beiden Söhne unglaublich liebt, der seinem jüngsten Sohn entgegenrennt. Gott, der Vater, rennt auch dir entgegen, durch seine Liebe getrieben und will dich in den Arm nehmen. Ganz egal, wie viel Schuld du angehäuft hast. Er sagt uns durch seinen Sohn Jesus, ich warte sehnsüchtig auf dich und möchte dich umarmen. Wer zu mir kommt, haben wir hier stehen, den werde ich nicht abweisen. Gott sagt uns durch Jesus, ich habe dich immer geliebt und dich mit deinem Namen gerufen. Du bist herzlich willkommen, so wie du bist. Das ist die gute Nachricht für dich, in dieser Geschichte zu finden. Die Frage ist, nehmen wir sie an? Finden wir uns wieder bei diesen Söhnen? Sind wir bereit, uns auf diese Liebe Gottes in Jesus einzulassen? Wir sind willkommen bei Gott, unabhängig, welcher Art Söhne wir sind. Wir müssen nur ehrlich zu uns selber sein. Diese Geschichte, die bürstet ein bisschen gegen den evangelikalen Strich, das weiß ich. Aber wie hätte Jesus gehandelt? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wie habe ich meine Predigt übertitelt? Eine unbegreifliche Umarmung. Wir sollten uns stets neu fragen, welche Art Sohn wir sind. Wir dürfen wissen, dass wir eingeladen sind, Fragen an dich, welcher Art Sohn bist du? Warum dienst du Gott? Das sind immer wieder Fragen, die wir uns neu stellen müssen. Weil du ihn liebst oder weil du ein Erbe erwartest? Warum dienen wir Gott? Warum folgen wir Jesus nach? Es ist gut, wenn wir ehrlich werden. Wir beten noch zum Schluss. Vater im Himmel, herzlichen Dank, dass du uns diese Geschichte, ja dieses Gleichnis in der Bibel geschenkt hast. Wir lesen oft so schnell darüber hinweg. Wir fixieren den jüngsten Sohn, der natürlich jede Menge Mist gebaut hat. Aber wir vergessen, dass manchmal wir selber auch herausgefordert sind, unsere Motivation, unsere Nachfolge auch zu hinterfragen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir aus Liebe heraus nachfolgen, aus Liebe zum Vater, aus Liebe, dass er sich hingegeben hat, sich lächerlich gemacht hat in der Welt als der Gekreuzigte, dass wir diese Liebe uns zu eigen machen, diese Liebe annehmen, uns darüber freuen und authentisch nachfolgen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch Menschen gegenüber liebevoll uns zu verhalten, die wirklich zerrissen sind, heruntergekommen sind im Leben, dass wir es dir gleich machen, Jesus, dass wir sie annehmen. Das Urteil überlassen wir dir. Unser Job ist, sie zu lieben, sie anzunehmen und sie, wenn nötig, zu umarmen. Gott helfe uns. Amen.